Vielleicht auch nicht. Ich fliege die Blätter. Ist okay. Ich
brauche
die Fliege echt weg. So, jetzt. Genau, wir haben heute wieder Eisdaddy und bevor ich es am Ende vergesse, morgen ist wieder Eisdaddy Hauskreis auch um 19 Uhr bei uns zu Hause. Wer da kommt, kann kurz einfach Bescheid geben oder schreiben oder so. Genau, unser Thema heute ist die Lehre von der Sünde und die Lehre von der Errettung. Das habe ich zusammengenommen, weil es thematisch auch passt. Weil wenn man über die Sünde redet, ist es glaube ich auch ganz gut, wenn wir dann die Lösung dafür haben. Am Anfang reden wir, also als erstes machen wir über die Sünde. Und ich habe so gedacht, warum eigentlich über die Sünde reden? Warum müssen wir eigentlich über die Sünde Bescheid wissen? Warum müssen wir da so tief gehen und alles? Und dann habe ich einen interessanten Artikel gelesen, wo dann drin steht, kennen wir eigentlich den Zustand von uns? Wissen wir, was mit sündhaft gemeint ist? Habe ich eine Ahnung darüber, was es über mich ist, dass den Tod Gottes brauchte, um mich zu retten? Habe ich eine passende Vorstellung meiner eigenen Sünde und dass dies angemessen, also was passiert ist mit Jesus, angemessen ist, um mich zu retten? Ja, also haben wir eigentlich so eine Ahnung, was eigentlich Sünde in unserem Leben, wie groß das eigentlich für Gott ist und wie heftig das eigentlich für uns ist. Und ich glaube, das ist Grund genug, um sich da ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Und ich fand es auch echt, wo ich durchgearbeitet habe, am Schluss war ich echt so dankbar wieder für alles, was Jesus getan hat am Schluss. Am Anfang über den Ursprung der Sünde. Also wenn man es, man kann es auf verschiedene Weise sehen. Wenn man es in Bezug auf Gott sieht, Gott kann nicht sündigen, von Gott kommt keine Sünde. Ja, aber er hat trotzdem mit in seinen Plan eingeschlossen, der Sünde zu erlauben, in die Welt zu kommen. Weil er schon von Grundlegung der Welt an auch gesehen hat, dass er einen Retter für die vorgesehen hat für die Welt. Also Gott hat es erlaubt, aber Gott hat keine Sünde. In Bezug auf Satan, das ist so das Direkteste, was man finden kann, wo Sünde den Ursprung gefunden hat, wo die Bibel aussagt. Und in Satan umgewandelt hat er die Sünde zu den Menschen dann gebracht. Also als Satan gesündigt hat, hat er es dann zu den Menschen gebracht. Und in Bezug auf die Engel haben wir ja, wo wir Engel durchgenommen haben, gesagt, dass die Engel, manche dem Satan eben gefolgt sind. Also manche haben da freiwillig einfach mitgemacht in seiner Sünde. Und dann in Bezug auf den Menschen hat die Sünde ihren Ursprung im Garten Eden, als eben der Satan die Menschen versucht hatte dann. Wenn es zu der Definition von Sünde kommt, da gibt es ganz verschiedene Ansichtsweisen. Manche sagen natürlich, es ist eine Illusion, es gibt es gar nicht. Andere sagen, es wäre außerhalb von Gott und unabhängig von ihm, also hat nichts mit Gott zu tun. Andere sagen, es ist schlicht und einfach so ein Selbstsucht, was ja teilweise auch biblisch stimmt, aber eben nicht ausreichend ist. Und andere sagen, dass es einfach eine Übertretung vom Gesetz ist, was auch biblisch ist, aber auch nicht ausreichend. Die richtige Definition oder eine richtige Definition wäre, dass Sünde alles ist, was der Wesensart Gottes entgegengesetzt ist. Also man kann nicht Sünde ohne die Beziehung zu Gott sehen. Wie andere zum Beispiel sagen, ich unabhängig von Gott. Es muss immer eine Beziehung zu Gott da sein, um das menschliche Handeln zur Sünde und den Menschen zum Sünder zu machen. Genau. Dann gibt es verschiedene Aspekte auch noch. Also die Überschrift macht es eigentlich immer ganz klar, glaube ich. Es gibt die persönliche Sünde. Und es bedeutet die Sünde, die ich oder ein Einzelner begeht. Ja, also sie können absichtlich sein oder unabsichtlich, aber es ist die Sünde, die ein Einzelner begeht. Und die Strafe ist, dass wir, wenn wir sündigen, die Gemeinschaft mit Gott verlieren und andere von unseren Sünden beeinflusst werden. Da gibt es Beispiele wie, wenn so ganz große Pastore zum Beispiel auf einmal sich scheiden lassen, dann tut es nicht nur die Gemeinde beeinflussen, was natürlich passiert, sondern auch die Ungläubigen, die das dann sehen und sich praktisch drüber lustig machen oder sogar Hoffnung verlieren und sagen, guck mal, die sind Pastor und da klappt es nicht, warum überhaupt das Ganze. Also persönliche Sünde beeinflusst, weil eben Sünde Konsequenzen mit sich zieht, das steht ja auch in der Bibel. Und noch dazu bringt die persönliche Sünde Schuldgefühle, die uns auch verändern und dadurch andere wieder beeinflusse. Zum Beispiel kann ich ja herkommen und sagen, irgendwie ist der Pascal anders, aber ich weiß auch nicht warum. Irgendwie verhält er sich so ganz, ganz doof und ist immer so launisch, aber wir wissen, also jetzt nicht persönlich, vielleicht hat der Pascal was, womit er einfach nicht klarkommt, eine persönliche Sünde in seinem Leben und es beeinflusst ihn und es tut sich dann wieder auf andere auswirken. Also Sünde, persönliche Sünde, selbst wenn ich es begehe, hat immer Auswirkungen auf meine Umwelt und hat immer Auswirkungen auf mich, auf die andere herum. Es hat immer Konsequenzen, zieht immer Konsequenzen mit sich. Und dann habe ich immer so, ich habe dann immer so ein Gegenmittel in vielen von meinen Punkten. Und das Gegenmittel für die persönliche Sünde ist eben Vergebung. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Okay, also die Vergebung nimmt die Schuld von der Sünde weg und gibt uns Rechtfertigung. Der nächste Punkt ist das sündige Wesen. Ja, das ist die Neigung und Fähigkeit, Dinge zu tun, die uns niemals Gott empfehlen würde. Ja, also Gott, weil Gott eben nicht Sünde ist, kann das nie von Gott kommen. Und deswegen ist die Folge davon völlige Verderbtheit und Verdienstlosigkeit vom Menschen aus der Sicht Gottes und damit auch geistlicher Tod. Und diese Übermittlung vom sündigen Wesen auf uns erfolgt schon von Geburt an oder Empfängnis eigentlich. In Psalm 51, Vers 7 steht, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Also es fängt direkt von der Empfängnis an. Viele sagen, ja, Babys sind noch rein und was weiß ich. Aber das fängt schon mit der Empfängnis an, sind wir schon sündhaft, weil das sündhafte Wesen so übermittelt wird eben. Und das einzigste Gegenmittel, das es da gibt, ist die Erlösung von Jesus, welche dann ein neues Wesen oder Fähigkeit bringt, Christus wieder zu dienen. Und die Macht vom Heiligen Geist gibt uns den Sieg über das sündige Wesen. Da kommen wir später auch nochmal genauer drauf zurück, wenn es um die Erlösung geht, was Jesus da genau für uns getan hat. Dann gibt es die sogenannte zugerechnete Sünde. Und damit ist gemeint, was aus der Beteiligung von der Sünde Adams zum Menschen kam. Also in Römer 5, Vers 12 steht, wie oben auch, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünder der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Also die gesamte Menschheit war an Adams Sünde beteiligt und trägt somit auch die entstandene Schuld. Das ist die zugerechnete Sünde. Und die Übermittlung von der zugerechneten Sünde wird direkt von Adam auf jedes einzelne Mitglied übertragen. Genau. Die Strafe hierfür ist der physische Tod. Und das Gegenmittel ist die zugerechnete Gerechtigkeit von Jesus. Wie in 2. Korinther 5, Vers 21 steht, Den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm. Genau, also das soweit zum zugerechnete Sünde. Ist soweit verständlich, oder? Ja, dass es irgendwie kompliziert ist. Dann gibt es natürlich auch die Sünde im Leben von einem Christen. Und Tatsache ist eben, dass jeder Christ auch sündigt. Das steht in der Bibel, in Johannes 1, 8 und 10 steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also jeder einzelne Christ sündigt immer noch, obwohl wir trotzdem freigesetzt sind von der Sünde. Genau. Aber unsere Richtlinie soll trotzdem sein, im Licht zu wandeln. Also wir sollen trotzdem danach streben, im Licht zu wandeln und versuchen, nicht zu sündigen. Es gibt auch ein paar vorbeugende Maßnahmen, zum Beispiel das Wort Gottes in Psalm 119, 11. Also ich lese nicht immer alle Verse, aber manche. Psalm 119, 11 steht, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Also das Wort Gottes ist ganz kraftvoll, wenn es zum Sündigen kommt, dass wir nicht mehr sündigen, wenn wir in dem Wort Gottes bleiben. Dann die Fürsprache Christi, da geht es darum, dass Jesus für uns betet alle Zeit. Und zum Vater sagt, ich will, dass sie bei mir bleibt und nicht von mir sich abwende. Und dann natürlich der Heilige Geist, der die Kraft hat, uns zu beeinflussen auch. Genau. Die Strafen für die Sünden im Leben von, Strafe hört sich immer so an, aber ja, die Folge, die Konsequenz oder Strafe von Sünden im Leben eines Christen ist eben Verlust der Gemeinschaft mit Gott, Ausschluss aus der Gemeinde, Züchtigung von Gott, was eine gute Sache ist. Wir tun ja unsere Kinder disziplinieren, wenn sie was Falsches machen. Und ganz manchmal habe ich, da gibt es eine Bibelstelle auf physischer Tod. Das war früher in der Bibel etwas häufiger so. Genau. Und das Gegenmittel ist Bekenntnis der Sünde im Leben von einem Christ. Dann wird uns Christus reinigen und uns vergeben. Und es steht in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist der treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das war es schon zum Thema Sünde. Dann kommt die Errettung, die mit der Sünde ganz nah zusammenhängt, weil das unsere Erlösung dafür ist. Und die Lehre von der Errettung ist auf der einen Seite ganz einfach, auf der anderen Seite trotzdem ziemlich komplex. Wir können das teilweise verstehen, aber manchmal ist es, glaube ich, schwierig zu erklären, wie so ein heiliger Mensch, Gottmensch, zur Sünde werden kann. Für rebellische Menschen und für die dann stirbt, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach im Kopf zu verstehen. Aber warum es wichtig ist, dass wir so die richtige Sicht von der Rettung haben, ist, weil die Bibel auch sagt, dass die, wo falsch über die Rettung lernen, verflucht werden von Gott. Also es ist wichtig, da die richtige Grundlage zu haben und nicht irgendwie was außenrum zu bilden, wo gar nicht dazugehört oder nicht. Also alles nur, was in der Bibel steht. Ja, also es ist wichtig zu verstehen, was ist wahre Rettung, wie wird sie angeboten, wie wird sie erlangt, was sind ihre Vorteile und Segnungen. Und wahre Rettung ist das, was Gott selbst durch den Opfertod von seinem Sohn Jesus bereitstellt. Das ist eigentlich so die einfachste Antwort, die es gibt. Es gibt keinen anderen Weg, wie wir von der ewigen Verdammnis zum ewigen Leben übertreten können, wie es in Apostelgeschichte 4, Vers 12 auch steht. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Also es geht nur so. Gibt es da verschiedene Verse, aber ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ganz viele. Genau, anfangen tun wir mit der Errettung. Und da will ich kurz nur drauf eingehen, da haben wir im Hauskreis mehr Zeit dafür. Da geht es um die Erwählung, um die Prädestination. Ein ganz heiß diskutiertes Thema immer, auf der Bibelschule auch gewesen, aber eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Es gibt den Beweis der Erwählung, gibt es in der Natur zu sehen, Auswahl ist überall in Gottes schöpferischer Aktivität zu sehen, zum einen mal, und es ist auch in der Bibel geschrieben. Da steht, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Okay, also in der Bibel steht drin, dass Gott vorher die erwählt hat, die später errettet werde. Ja, also Prädestination ist die biblische Lehre, dass Gott in seiner Souveränität bestimmte Personen dazu erwählt hat, erlöst zu werden. Und ich weiß, das hört sich nicht fair an. Und ich sitze immer noch als Gott und denke so, oh, das ist echt unfair, ich verstehe es nicht. Und da hört es auf, wo ich denke, warum Gott? Und Gott, ich habe gedacht, du bist... Aber ich habe was Gutes gelesen und eigentlich ist es wirklich nicht unfair, weil erstens mal tut uns Gott gar nichts schuld, was er uns eigentlich schuldet, ist, dass wir alle in die Hölle gehen. Das ist das, was wir alle verdient haben. Wenn man das mal so von dem Grundpunkt aussieht, ist nicht, dass wir es verdient haben, in den Himmel zu gehen, sondern alle von uns haben es verdient, eigentlich in die Hölle zu gehen. Aber Gott hat Gnade mit manchen und rettet sie eben. Also das ist eigentlich das Privileg, das wir haben. Das ist ganz genauso, wie zum Beispiel ich jetzt hier stehen würde, 20 Leute oder vor euch stehen würde, und ich gebe dem Johnny und der Verena und dem Christian 20 Euro und dem Rest nicht. Beschweren sich die anderen? Ja, vielleicht. Denke, die andere ist unfair, wahrscheinlich, aber ich schulde ja niemand was von euch. Ja? Also ich habe aus meiner Gnade heraus welche auserwählt und habe denen 20 Euro gegeben. Für mich ist es auch immer noch schwierig, das loszulassen, dass es unfair ist, aber Gottes Gedanken sind größer als unsere und seine Gedanken dahinter sind größer, und außerdem gibt es da noch die Aspekte mit, er hat uns ein freier Wille gegeben und wahrscheinlich hat er das vorher schon gesehen, dass die Leute sich eben gegen ihn entscheiden und deswegen und so weiter. Also es gibt ganz viel darüber, aber es ist nicht unfair. Gott ist nicht unfair, sondern er schuldet uns eigentlich nichts und aus seiner Gnade heraus errettet er doch manche von uns. Genau. Damit dann zum Tod Christi und die Errungenschaften, die er dadurch bezweckt oder erzielt hatte. Die erste, und das ist auch so die zentrale Aussage vom Tod Christi, ist, dass Christus anstelle von unserer Sünde oder von jedem Sünder starb. Ja, also die Sünde wird mit der Stellvertretung weggenommen und die Rechenschaftheit Christi wird angerechnet. Jesus selbst sagt es auch in der Bibel, dass sein Tod als Bezahlung anstelle von vieler geschah. Der zweite Punkt ist die Erlösung. Genau, und da gibt es so drei Wörter in der Bibel aus dem Griechischen, Neues Testament, ja, aus dem Griechischen. Und das erste Wort, wo da verwendet wird, bedeutet kaufen, erwerben, einen Preis für etwas zahlen. Ja, also im Verhältnis zu unserer Rettung bedeutet das dann den Preis bezahlen, den unsere Sünde fordert, damit wir erlöst werden können. Und das hat Jesus getan. Ja? Der hat den Preis für uns gezahlt, den wir eigentlich zahlen müssten. Dann das zweite Wort ist dasselbe Grundwort wie gerade eben, mit noch einer Präposition davor, welche das nochmal intensiviert. Und das heißt dann heraus, also die Präposition ist heraus und das Wort bedeutet etwas aus dem Markt herauskaufen. Also Jesus hat uns nicht nur freigekauft, sondern er hat uns aus dem Markt der Sünde genommen. Wir sind dann nicht mehr drin. Ja? Also er hat uns da so diese Zusicherung gegeben, dass wir da raus sind aus dem Marktplatz der Sünde. Und das dritte Wort ist noch ein ganz anderes Wort, das heißt freilassen. Also die gekaufte Person ist nicht nur losgekauft und aus dem Markt der Sünde raus, sondern noch dazu freigelassen von Jesus durch seinen Tod. Und das ist eben, was Jesus mit seinem Blut getan hat. Erlösung bedeutet also, dass der Glaubende, weil das Blut Jesu vergossen wurde, erkauft wurde, von den Fesseln befreit wurde und freigelassen wurde. Und jetzt ist der Sünder frei von all Folgen und Konsequenzen von der Sünde. Der nächste Punkt ist die Versöhnung. Warum? Also Christi Tod bringt Versöhnung, weil wir eigentlich entfremdet von Gott sind. Und da wird der Zustand von der Entfremdung verändert, sodass wir wieder Mitglied seiner Familie sind von Gott. Also Jesus versöhnt uns wieder mit Gott. Genau. Der nächste Punkt, die Besänftigung. Das bedeutet, einen Gott günstig stimmen oder zufriedenstellen. Da fragt man sich natürlich, warum muss Jesus Gott zufriedenstellen oder besänftigen? Ganz einfach, weil Gottes Zorn auf uns ist, wegen der Sünde, weil Gott heilig ist und Sünde geht ja gar nicht. Also Gottes Zorn ist auf uns, weil wir ihm auch nicht komplett vertrauen und nicht komplett glauben. Und Gott ist aber eben zufriedengestellt mit dem Tod Christi und dem Blut Christi. Das hat das alles gut gemacht, ja. Es wendet den Zorn Gottes ab und befähigt uns, wieder in seine Familie aufgenommen zu werden. Die natürlich, die ihr Vertrauen auf den setzen, der das Blut vergossen hat. Also die wir Jesus vertrauen, da ist die Besänftigung dann für uns auch geschehen. Und wir müssen eben nie aus eigener Kraft versuchen, irgendwas für diese Errettung zu tun, weil das wäre dann so, wie wenn ich nochmal zu Gott gehen versuche, nochmal zufriedenzustellen, obwohl er schon zufriedengestellt ist, war eigentlich alles umsonst. Und wir müssen auch nie irgendjemand sagen, muss irgendwas dafür tun, oder jemand muss nie denken, er muss irgendwas für Jesus tun, weil alles er für Gott tun, um damit er Gefallen an ihm hat. Es ist alles schon gut. Alles ist gut und wir haben keinen Stress mehr. Ja, und das wo ich das so vorbereitet habe, gedacht, Gott hasst nicht den Sünder. Also Gott hasst nicht den Sünder, da geht es nicht drum, sondern Gott hasst die Sünde selbst. Es geht nicht um die Person, sondern um die Sünde, die Gott hasst. Und Jesus nimmt so, besänftigt Gott eben für uns, dass wir als Sünder vor Gott stehen können. Ja. Der nächste Punkt ist das Gericht über die Sünde gewesen. Das hat auch Jesu Tod errungen. Die macht eben die herrschende Macht von dem sündigen Wesen unwirksam. Und dadurch haben wir jetzt wieder die Möglichkeit, ein heiliges Leben zu führen. Ein Leben, das Jesus gefällt und wohlgefällig ist. Und es geht auch durch den Heiligen Geist natürlich. Dann ist das Ende vom mosaischen Gesetz, also das Alte Testament. Die ganzen Gesetze wurden mit dem Tod Jesu aufgehoben. Bin ich noch recht? Und es ist die Basis für die Wegnahme der Sünde vor der Zeit vom Kreuz. Da fragt man sich auch oft, was ist damit? Ist die Basis für die Wegnahme der Sünde aus der Zeit vom Kreuz und die Basis für das Gericht von Satan und seinen Herrschaften. Also durch Jesu Tod ist das Gericht schon eh vollzogen. Satan hat verloren und dauert jetzt nur noch bis halb fertig ist. Seine Zeituhr tickt. Dann ganz kurz, da gehe ich nur ganz kurz drauf ein, da gibt es eben so diese Sinnbilder vom Tod Jesu, schon im Alten Testament auch. Zum einen mal die Opferung von Isaak, die kennt, glaube ich, jeder. Dann ist Passa, die levitischen Opfer selber, die rote Kuh, da gibt es auch die Bibelverse da, wenn es interessiert. Der Versöhnungstag und das Zelt der Begegnung. Genau. Dann geht es weiter mit dem Ausmaß vom Tode Christi. Die Frage ist, ist Jesus nur für die Auserwählten gestorben oder für die ganze Welt? Und die Bedeutung von Erlösung, habe ich das hier? Genau, die Bedeutung von Erlösung ist, dass Erlösung sich insofern auf alle Menschen erstreckt, dass er eben den Preis für alle Sünder bezahlt hat und die ganze Welt mit Gott versöhnt wurde. Das steht auch in 1. Johannes 2, Vers 2. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also Jesus ist gestorben für die Sünde der ganzen Welt, für alle Sünder. Ja? Und die Besänftigung betrifft die Sünde der ganzen Welt, nicht nur der Erwählten. Da fragt man sich natürlich, warum gehen dann trotzdem die Leute verloren? Manche Leute, warum gehen die trotzdem in die Hölle? Hat Jesus irgendwie... ist er daran gescheitert, was er gemacht hat oder nicht? Das stimmt nicht, weil genauso wichtig wie der Tod Christi ist, ist der Glaube von mir persönlich, dass Jesus für mich gestorben ist. Also es gehört beides zusammen. Wenn ich nicht daran glaube, kann ich nicht errettet werden. Also Jesus ist nicht daran gescheitert, die ganze Welt zu retten, sondern mein Glaube oder der Glaube der ist für die Rettung genauso notwendig wie der Tod Christi selbst. Ja? Also der Tod Christi ist unbegrenzt in seinem Wert, er geschah für alle Menschen, doch der Tod wird nur für die Erwählten wirksam und er wird auf diejenigen angewandt, die eben glauben. Aber gestorben ist Jesus für alle. Genau. Und da ist auch ganz wichtig, dass der Heilige Geist eben auch ganz eine große Rolle mitspielt, der uns eben überführt und uns erneuert. Also der ist ja der, der das alles in uns bewirkt, dass wir auch glauben können. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Segnungen von der Errettung. Was für ein Segen das mit sich bringt. Da gibt es zum einen mal, und ich gehe auf manche ganz zwei Stück, glaube ich, tiefer ein, der Rest gehen wir einfach nur durch. Der Segen von der Annahme ist, dass wir erlöst sind, dass wir versöhnt sind, das haben wir ja schon angesprochen, tiefer. Uns wurde vergeben, wir sind errettet und angenommen und wir sind gerechtfertigt und verherrlicht. Und jetzt zu dem Wort gerechtfertigt, da gehe ich kurz ein bisschen tiefer ein. Das bedeutet jemand für gerecht erklären. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns das vorstellen wie vor einem Gericht, wenn der Richter jemanden freispricht, dann kann niemand anderes mehr sagen, da gibt es noch was und da gibt es trotzdem noch irgendwie eine Möglichkeit auf Verurteilung, sondern der Freispruch ist getroffen, das heißt, der gilt auch. Und es kommt niemals auf unsere gute Werke selber gründen, sondern weil Gott eben absoluten Gehorsam verlangen würde. Und das können wir Menschen nicht bringen. Deswegen können wir auch nicht Rechtfertigung durch unsere Werke erzielen. Sondern das ist wieder, also das Mittel für die Rechtfertigung ist hier auch wieder Glaube. Ist nicht die Grundlage, aber das Mittel für Gottes Gnade, der uns dann die Rechenschaft Christi gibt eben. Der zweite Segen ist der Segen der Stellung als Christ, ja. Also die Stellung für einen Christ ist, dass wir Bürger vom Himmel sind, dass wir Mitglied der heiligen und königlichen Priesterschaft sind, dass wir Mitglied der Familie Gottes sind und dass wir adoptiert sind. Und Adoption ist ja so, dass eben ein Kind aus einer Familie rausgenommen wird und in einer anderen Familie aufgenommen wird und damit alle Vorrechte der Familie bekommt, und aber auch alle Verantwortung von der Familie und was dazu gehört zu der Verwandtschaft. Also es kriegt alle Rechte von der Familie übertragen, wenn man adoptiert wurde. Und das ist auch so die Vorstellung, wenn es da steht, Kind Gottes. Ja? Also die Vorstellung von Geburt, von Wachstum, von der Entwicklung zur Reife und Vorstellung, ja, bei der Wohnschaft auch und der vollständigen Vorrechte in der neuen Familie Gottes. Die haben wir alle bekommen. Wir sind jetzt Teil von Gottes Familie, das heißt, wir haben alle Vorrechte und Verantwortung von der neuen Familie. Und es heißt auch, dass wir befreit von Sklaverei und von unserem Fleisch sind. Und der Heilige Geist hilft uns dabei, uns darüber zu freuen, über die Sache. Und wir sind natürlich auch Mitglied von einem ausgewählten Volk. Dann der nächste Segen ist der Segen eines Erbes. Steht es da noch? Ja, genau. Von einem Kind Gottes. Und das heißt, wir sind vollständig jetzt in Christus. Wir besitzen jeden geistlichen Segen und wir haben den Himmel als Erbe. Also wir sind Teilhaber von dem Erbe Christi. Und dann noch der Segen der Befähigung. Jesus befähigt uns auch durch seinen Tod. Genau, dann der nächste Punkt heißt die Sicherheit von einem Glaubenden, weil es gibt ja Leute, die fragen, kann ein Glaubender seine Errettung wieder verlieren? Und das ist auch so ein Thema, wo so ein bisschen eigentlich nicht kompliziert ist, aber da gibt es immer so Fragen, die es dann kompliziert machen, aber eigentlich ist es ziemlich unkompliziert. Die Antwort ist nein, ein Glaubender kann seine Errettung nicht mehr verlieren. Und ich komme später noch drauf für die, wo dann wieder weggekommen sind. Aber ein Glaubender kann seine Rettung durch Nimmerglaube oder irgendwas, er kann es nicht mehr verlieren. Der Beweis von dieser Sicherheit ist auch in der Bibel geschrieben. Ah, doch hier. Genau. Ist auch in der Bibel beschrieben und es beruht auf dem Konzept dessen, was Gott eigentlich tut, wenn er eine Seele rettet, ja? Wenn Gott eine Seele rettet, dann liebt er sie bis zum Äußersten. Er will sie behalten, komme was wolle. Ich habe da auch die ganze Bibelverse, das können wir morgen vielleicht auch durchgehen oder wer sie braucht. Er beabsichtigt, uns ohne Fehler vor sich selbst hinzustellen. Sein Sohn lebt für immer, um Fürsprache zu halten, damit wir gerettet bleiben. Sein Geist hat uns in den Leib Christi versetzt. Das ist auch ein ganz großes Argument. Sein Geist hat uns versiegelt bis zum Tag der Erlösung und sein Wort garantiert uns in Römer 8, Vers 28 bis 39, dass uns nichts, jemals nichts, ist schon uns selbst eingeschlossen, uns von der Liebe, also von Jesus selber und seiner Liebe trennen kann. Ja? Also um unsere Rettung wieder zu verlieren oder ein Gläubiger seine Rettung wieder zu verlieren, wird bedeutet, dass all die Sachen von Gott ungeschehen gemacht werden müsste. Und davon ist kein Wort in der Bibel zu lesen. Jetzt weiß ich, dass es Leute gibt, die kommen in die Gemeinde, die sagen, Jesus, ich nehme dich an, die leben so und irgendwann sind sie wieder in ihrem alten Leben zurück. Und da gibt es Bibelverse in der Bibel. Jetzt habe ich denn jemand eine Bibel da, ich habe ihn nicht rausgeschrieben, das habe ich vergessen. Der eben besagt, dass die vom Glaube abgefallen sind oder jetzt sind, dass die von Anfang an gar nicht richtig dabei waren. Okay, also da ist ein Unterschied zwischen, kann ein wirklich Gläubiger von seine Rettung verlieren? Nein, und es gibt aber welche, die eben nie richtig dabei waren, die wiedergeboren waren, vielleicht aber nicht aus Gott herausgeboren waren. Der Bibelvers macht es eigentlich ein bisschen klarer. Achso, 1. Johannes 2, Vers 19.
Wer ist schneller? Vom Schulbibel oder
App? 2 Vers 19.
Soll ich es vorlesen?
Ja, wenn du es laut vorlesen kannst. Okay.
Diese Leute haben unsere Gemeinde verlassen, weil sie nie wirklich zu uns gehörten. Sonst wären sie bei uns geblieben. Als sie uns verließen, wurde deutlich, dass sie nicht zu uns gehören.
Genau, also das Wort wurde auch benutzt wird, das bedeutet, die können schon wiedergeboren gewesen sein, aber nicht aus Gott herausgeboren. Also es gibt einen Unterschied zwischen, kann ein Gläubiger seine Rettung verlieren oder nicht, wenn man richtig drauf schaut. Kann ein richtig Gläubiger, kann seine Rettung nicht verlieren, aber jemand, der wo nie richtig dabei war, war ja auch nicht richtig dabei. Ne? Aber für die Außenstehenden oder für uns mag das manchmal so erscheinen, dass man seine Errettung wieder verlieren kann. Und dann heißt es auch, ja, aber du kannst ja auch nicht einfach weitermachen, was du willst, wenn du errettet bist. Aber das Ding ist, wenn du wirklich errettet bist, machst du nicht mehr weiter, was du willst. Ja, also wenn du wirklich errettet bist, dann machst du nicht weiter, was du willst. Wenn du immer noch weitermachst, was du willst, dann ist da eben dieses Problem von, bin ich wirklich richtig dabei oder war die Person jemals richtig dabei oder nicht. Weil ein wirklich Gläubiger, wo er errettet ist, kann seine Errettung nicht verlieren. Ja, aber die Sicherheit kommt nicht automatisch, sondern ist eben, was Gott in tut, der eh alles richtig macht in seiner Souveränität. Also ist auch wieder so ein bisschen undurchsichtig, wir können leider nicht alles sehen und beurteilen. Genau, zum Schluss, wir kommen zum Schluss, geht es über die Bedingung von der Rettung. Und Rettung ist alleine vom Glauben an Christus abhängig. Also fast 200 Mal im Neuen Testament wird Glaube als die einzigste Bedingung bezeichnet, wenn es um Errettung geht. Und dieser Glaube muss sich eben auf Christus als Ersatz für uns selbst und Retter von der Sünde richten. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, jemanden, den man nie zuvor gesehen hat, zu vertrauen, wenn es um die Ewigkeit geht oder die Angelegenheit drum geht, wo ich nach meinem Tod bin. Aber es ist der einzigste Weg, das zu tun. Und es gibt halt auch noch Leute, die dann fragen, ja, aber was genau heißt denn das, ich muss glauben? Das ist schon nicht so einfach. Ich glaube. Ganz einfach, was wir glauben müssen, ist, dass wir Sünder sind. Vorher können wir auch nicht errettet werden. Also wir müssen glauben, dass wir Sünder sind. Wir müssen glauben, dass es einen Gott gibt, der die Möglichkeit geschaffen hat, zu sündigen oder Sünde zu erlauben. Und weil wir nicht fähig sind, ihm ganz zu vertrauen oder glauben, Vertrauen und Glaube ist ganz nah, sind wir eben unter Gottes Zorn. Und dadurch müssen wir glauben, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Und das ist eigentlich alles, was wir glauben müssen, wenn es zur Errettung kommt. Wir müssen glauben, dass wir Sünder sind, dass Gottes Zorn eigentlich auf uns war und dass Jesus Christus gekommen ist, um diesen Zorn abzuwenden und stellvertretend für uns zu sterben. Errettung ist für uns vielleicht kostenlos oder umsonst. Aber es heißt nicht, dass es für Jesus umsonst war. Genauso wie wenn ich ein Geburtstagsgeschenk kaufe, zahle ich was dafür, gäbe es dann der Lin. Für die Lin ist es kostenlos, aber mich hat es vielleicht einen hohen Preis gekostet. Und so ist mit Jesus, wir kriegen es umsonst, aber Jesus hat es alles gekostet. Jesus hat es seine Gottheit gekostet, hier runterzukommen und für uns. Ich vergleiche es immer, als müsste ich jetzt für eine Ameise zur Ameise werden und für die sterbe, nur weil die sündige, ja. Also es würde mich alles kosten, sowas zu tun. Und für die wäre es einfach frei. Also ja, also es ist nicht frei, es hat einen hoher Preis bezahlt werden müssen für das, damit ich errettet werden kann. Aber ich krieg's durch Gottes Gnade umsonst. Da kommt auch so diese Liebe wieder durch. Krass, wie sehr Gott uns liebt, weil ich könnte mein Kind niemals einfach opfern für Leute, die nicht mal gut sind. Ja, also würde ich nie. Vorher würde ich selber sterben, aber mein Kind würde ich nicht hergeben. Und da die Liebe Gottes zu uns drin zu sehen, was er getan hat in dem Opfertod Jesu. Jesus selber, was er für uns getan hat in seinem Opfertod, damit wir errettet sein können, damit wir mit ihm leben können, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Ja, haben wir da so eine Dankbarkeit Christus gegenüber, die darauf reagiert, von welchem Horror wir eigentlich errettet wurden. Und für den Preis, den eine unschuldige Person für meine Rettung eigentlich gegeben hat, ist da so diese Dankbarkeit noch bei uns da, weil ich weiß, dass man das annimmt, einmal annimmt, dann ist da die Dankbarkeit, aber ich glaube, das geht ganz schnell verloren. Aber wirklich dankbar zu sehen, sein und zu sehen, dass Jesus, was Jesus da für uns getan hat und was Gott für uns getan hat, ich glaube, das ist so das Wichtige dahinter in unserem Herz, dass das in unserem Herz arbeitet. Genau, das war es auch schon. Das ist das Ende von iStudy heute. Und ich hoffe, es war klar und hilfreich. Ich bete am Schluss einfach noch. Jesus, ich danke dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, Jesus, dass du den Preis gezahlt hast, den wir eigentlich verdient haben. Gott, ich danke dir, dass du souverän bist und dass du gerecht bist und dass selbst wenn wir es nicht sehen können, mit so vielen Dingen auf der Erde, die auch hier geschehen, Gott, wo ich denke, das ist nicht gerecht, das ist unfair, wie kann Gott, der liebt, sowas tun, aber Gott, deine Gedanken sind so viel höher und ich bitte, dass wir das verstehen dürfen, dass du Dinge tust in deiner Souveränität, die wir vielleicht nicht verstehen, aber die gut sind und du ein Gott voller Gerechtigkeit bist, ein Gott voller Liebe bist. Vater, ich bete, dass wir diese Errettung, die du, Jesus, uns gegeben hast, ganz neu in unserem Leben verstehen dürfen und dass wir Dankbarkeit dafür empfinden dürfen und es auch mit in unser Leben reinnehmen dürfen, Gott. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, dass du für jeden Einzelnen auf der Welt gestorben bist, Gott. Und ich bete, dass du denen hilfst, die noch nicht glauben können, das zu sehen und dass du denen hilfst, das zu glauben, Jesus, damit sie auch errettet werden dürfen. In Jesu Namen. Amen.